Breitband Topic.
Lobbyismus hat ja bei vielen so einen leicht bösen Beigeschmack, meint aber erst einmal eigentlich nur, dass Unternehmen und auch Nicht-Regierungsorganisationen ihre Interessen vertreten. Das ist alles völlig okay, solange wir alle erkennen können, wer da für Kernenergie, mehr Autobahnen oder schärferen Klimaschutz wirbt. Doch leider ist Lobbyismus oft am wirksamsten, wenn eben nicht klar ist, dass Unternehmen etwa dahinter stehen, sondern Menschen und Institutionen ohne finanzielle Interessen und mit einer höheren Glaubwürdigkeit. Wenn der eigentliche Absender also nicht mehr zu erkennen ist, dann wird Lobbyismus heikel. Seit einiger Zeit beobachten wir auch auf dem noch recht jungen Politikfeld der Netzpolitik wachsende Lobbyismusaktivitäten. Vereine, Aktivisten, aber eben auch Internetkonzerne wie Google versuchen Einfluss zu nehmen auf Politik und die öffentliche Meinung. Netzpolitischer Lobbyismus, das, was an ihm neu ist, das ist unser Schwerpunkt heute und Julia Möckel stellt mal einige netzpolitische Lobbyisten vor.
Brüssel gilt als das Paradies für Lobbyisten. Auch der französische Netzaktivist Jeremy Zimmermann ist manchmal dort. Und dann spricht auch er mit Abgeordneten oder übergibt ihnen Dossiers von La Quadrature du Net, der netzpolitischen Organisation, für die er arbeitet. Trotzdem sieht Zimmermann sich nicht als typischen Lobbyisten.
Das ist nur ein kleiner Teil meiner Arbeit. Da, wo ein Lobbyist 100 verschiedene Abgeordnete anruft, erkläre ich lieber 100 Bürgern, dass sie selber anrufen sollen.
Und das machen sie dann auch. Zum Beispiel, als es vor einigen Jahren um das neue EU-Telekom-Gesetz ging.
Eine der damaligen Berichterstatterinnen sagte, es gab so viele Anrufe, dass ihre Assistenten tagelang nicht arbeiten konnten. Sowas hatten die da noch nie gesehen.
Die Methoden, mit denen sich Netzaktivisten Gehör verschaffen, sind vielfältig. In Deutschland sitzen sie in Enquete-Kommissionen und CCC-Mitglieder beraten Politiker und Richter. Allerdings nicht als gut bezahlte Lobbyisten, wie Frank Krieger betont.
Der Chaos Computer Club ist ja eine rein ehrenamtliche Vereinigung. Also alles, was da stattfindet, ist unser Hobby. Wenn uns das Thema nicht interessiert, dann sagen wir halt nichts dazu.
Trotzdem hat der CCC Einfluss. 2009 zum Beispiel hat der Hackerclub für das Bundesverfassungsgericht ein Gutachten zur Vorratsdatenspeicherung geschrieben. Ist das schon Lobbyismus? Laut Wikipedia ja, denn die definiert Lobbyismus ganz wertneutral als
eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft.
Man kann aber auch anders definieren, meint Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency Deutschland.
Viele benutzen den Begriff Lobbyismus für unzulässige Auswüchse der Interessenvertretung. Wenn man den Begriff Interessenvertretung nutzt, dann sind mir jetzt keine Fälle bekannt, wo kooperative Akteure der Zivilgesellschaft wie CCC, Digitale Gesellschaft, OKFN hier irgendwie unzulässig agiert hätten.
Ob Lobbyisten oder Interessenvertreter, auf jeden Fall nehmen sie zu. Erst im April hat sich die Digitale Gesellschaft gegründet, ein Verein, der explizit auf Gesellschaft und Politik einwirken will. Zum Beispiel beim Thema Netzneutralität, sagt Vereinsmitglied Linus Neumann.
Es ist auf jeden Fall einer unserer dringenden und großen Wünsche, diesem Thema endlich in der Gesellschaft zu der Bedeutung zu verhelfen, die es hat.
Die jüngste Neugründung dieser Art ist D64, ein netzpolitischer Think Tank, der SPD nahesteht. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch der Pressesprecher von Google Deutschland. Aber Vertreter von Google sitzen ja sowieso überall, jedenfalls scheint es so. Seit Oktober finanziert der Konzern jetzt auch noch das Berliner Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen, meint Christian Humborg von Transparency Deutschland.
Ist die Finanzierung transparent? Also wird sehr deutlich, wo Geld fließt und auch welche Anreizmechanismen funktionieren. Und zum Zweiten muss man sich sehr genau ansehen, wie die Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in diesem Institut konzipiert sind. Also inwieweit es dort tatsächliche Einflussnahme eines privaten Akteurs geben kann.
Schon jetzt gibt es so viele Vernetzungen zwischen einzelnen Interessenvertretern, Vereinen und großen Internetkonzernen, dass es schwer wird zu unterscheiden. Wer steht wirklich für das Netz und seine Nutzer? Viele Netzaktivisten bewegen sich außerdem im Graubereich zwischen Interessenvertretung und Lobbyismus. Aber vielleicht ist der Begriff des Lobbyismus im digitalen Zeitalter ja auch einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ja, was ist der Charakter, was ist neu am und was sind die Anforderungen an einen netzpolitischen Lobbyismus? Darüber haben Volker Tripp und ich vor der Sendung gesprochen mit Felix Kamella von Lobby Control, einem Verein, der sich für mehr Transparenz beim Lobbying einsetzt, und Jeanette Hofmann. Sie ist Gründungsdirektorin des Instituts für Internet und Gesellschaft, einer Forschungseinrichtung, die ja eben auch schon erwähnt wurde, die finanziert und gegründet wurde und finanziert wird von Google. Und am Anfang des Gesprächs stand die Frage, wie sich eigentlich netzpolitischer Lobbyismus von anderem Lobbyismus, den wir kennen, für Atomkraft, für Energiekonzerne oder für Banken unterscheidet.
Also zunächst würde ich sagen, dass es eigentlich recht ähnlich aussieht. Wir haben Verbände wie die Bitkom, die im größeren Rahmen Interessen versucht zu vertreten. Es gibt Unternehmensrepräsentanzen wie von Google in Washington, in Brüssel, in Berlin. Dann gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen wie beispielsweise der Föbut oder andere. Und das unterscheidet sich jetzt erstmal gar nicht so groß wie beispielsweise von der Atomdiskussion, wo es auch ähnliche Akteurskonstellationen gibt.
Könnte es denn nicht sein, dass es im Netzbereich deshalb etwas anders ist, weil die Parteien da nicht so eine große Rolle für die Willensbildung spielen? Ja, die politischen Parteien, als das in anderen Politikfeldern der Fall ist.
Das heißt, wo würden Sie den Unterschied sehen zwischen herkömmlichem Lobbyismus und diesem Netzlobbyismus?
Dass alle Interessenvertretungen außerhalb der Parteien vermutlich für die Meinungsbildung eine größere Rolle spielen, als das die politischen Parteien tun, und deshalb auch für sowas, was man Parteien herkömmlicherweise zuschreibt, nämlich Interessenaggregierung, dass da die nicht parlamentarischen Gruppierungen heute zumindest eine größere Rolle spielen.
Felix Kamella, ist das für Sie überzeugend, dass diese Lobbyvereine, Lobbyorganisationen im Bereich Netzpolitik einflussreicher sind als auf anderen Politikfeldern?
Also ich würde insofern zustimmen, dass die Situation, wie sie sich aktuell darstellt, schon anders ist von anderen Politikfeldern. Einfach deswegen, weil die Politik sich erst nach und nach mit dem Thema intensiv beschäftigt, dass sie eigentlich die technische Entwicklung verpasst hat und jetzt die bestehenden Regeln anpassen muss. Und deswegen werden jetzt innerhalb kurzer Zeit eigentlich wichtige Entscheidungen getroffen, wie beispielsweise zur Netzneutralität oder zum Urheberrecht. Da ist allen klar, dass hier Handlungsbedarf besteht. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, haben dann eine große Reichweite, und deswegen geben die beteiligten Akteure, vor allem auch die beteiligten Unternehmen, da jetzt natürlich 100%, weil es da jetzt auch gerade um viel geht.
Könnte man nicht sagen, speziell sowas wie CoLab ist eigentlich genau der Hebel, um eben dann die wirklich wichtigen Akteure in der Netzpolitik zu bekommen. Also man interessiert sich gar nicht mehr dafür, sozusagen in dem Bereich wirklich auf die Politik einzuwirken, sondern benutzt man nicht das CoLab dann vielleicht eher als so ein Interface, um eben das eigene Image bei den Netznutzern zu verbessern?
Ich würde schon sagen, dass die Lobbyarbeit von großen Unternehmen wie Google oder Facebook immer diese zwei Strategien hat. Zum einen die Politik zu beeinflussen, aber auf Seiten der Politik eben dieses große Unwissen nach wie vor vorherrscht. Man deswegen auch sehr hellhörig ist. Wie reagieren die Internetnutzer auf technische Neuerungen? Wie soll ich dann als Politiker wiederum darauf reagieren? Und deswegen wird eben auch diese besondere Nähe hergestellt zu den Nutzern. Das ist, ja, denke ich, diese Doppel-Lobbyismus-Strategie, die da gefahren wird.
Also das ist nicht reine Imagepflege, sondern tatsächlich eigentlich sowas wie klassischer Lobbyismus, nur über die Nutzerbande gespielt?
Ja, Imagepflege bewegt sich ja immer zwischen Werbung und Lobbyismus. Das lässt sich gar nicht so klar trennen. Ich denke, das hat hier, wie in vielen anderen Bereichen, auch beides.
Frau Hofmann, Sie sind ja Gründungsdirektorin des Instituts für Internet und Gesellschaft, das in den ersten 3 Jahren zumindest von Google finanziert wird mit 4,5 Millionen Euro. Fühlen Sie sich als Teil einer Lobbykampagne von Google?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir diese Frage natürlich auch oft gestellt. Und ich hätte das nicht machen können, wenn ich diese Gefahr gesehen hätte. Meine ganze berufliche Identität, weil ich ja in der Forschung arbeite, hängt schon davon ab, dass ich meine eigenen Positionen vertrete. Und daran muss ich auch unbedingt festhalten, weil sonst bin ich irgendwie geliefert.
Sie haben sich in Deutschland zumindest einen Namen damit gemacht, dass Sie, sagen wir mal, mit Google Books sehr kritisch umgegangen sind. Würden Sie sich dieses Themas nochmal auf dieser Weise annehmen, jetzt als Gründungsdirektorin dieses Google-Instituts?
Das war meine zweite Frage. Wir sind ja um da an der Stelle auszuholen, schon darauf angewiesen, auch weitere Finanziers hinzuzugewinnen. Nicht nur, um eine gewisse Unabhängigkeit von Google zu bekommen, sondern auch, um überhaupt eine finanziell tragbare Basis zu bekommen. Mit 1,5 Millionen Euro im Jahr kommt man ja nicht weit. Und da gibt's allerlei, ich sag mal, Organisationen, die ein gewisses Interesse signalisiert haben. Und bei jedem frage ich mich, wenn der uns finanziert, ob ich dann meine eigenen Positionen noch so vertreten kann. Das betrifft vor allen Dingen den Bereich Urheberrecht. Deshalb kann ich, also ist meine sozusagen Vorwärtsverteidigung die, dass ich meine eigenen Positionen, die vielfach kritisch sind, was das Urheberrecht anbelangt, dass ich die so laut hinaustrompete, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er mich finanziert.
Aber mir haben Sie gesagt, Sie haben durchaus Zweifel, ob Sie noch mal Google Books anfassen würden. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass diese Art des vorsichtigen Lobbyismus von Google, die nicht sagen, mach das, lass das, mach dies, wie konntest du das machen, sondern die so Abhängigkeiten schaffen und so die Schere im Kopf aktivieren. Ja, es gibt 5 interessante Themen, und die sich Jeanette Hofmann kümmern kann. Warum soll sie jetzt ausgerechnet dieses Thema wählen, dass sie mit einem ihrer Geldgeber sie in Konflikt bringt? Wirkt das?
So habe ich es zu Ihnen im Oktober gesagt, daran erinnere ich mich auch gut, und das nagt natürlich an mir. Ich habe mich dieser Frage jetzt gerade im Hinblick auf weitere Förderer wieder gestellt, weil bei jedem finanzkräftigen Partner wird sich genau diese Frage für irgendein Thema stellen. Deshalb würde ich sagen, seitdem wir im Oktober darüber gesprochen haben, ist mein Schluss, ich kann nur diese Art von Vorwärtsverteidigung wählen, weil ich sonst in jedem Unterbereich der Netzpolitik wieder mit dem gleichen Dilemma konfrontiert werde. Und ich möchte persönlich nicht in die Situation geraten, wo ich wählen muss, entweder einen finanziellen, also einen Förderer zu verlieren, oder an einem Thema festzuhalten. Also wenn ich an einem bestimmten Thema festhalte oder mir das zu eigen mache. Ich muss eine Strategie finden, wo ich mein Themenfeld setzen kann und das Zustimmung von Finanziers findet.
Aber das ist eine Sache, die würden Sie nur aus Ihrem eigenen Interesse und aus Ihrer eigenen Entscheidung heraus machen. Also das ist es in irgendeiner Weise sichergestellt, dass in einer solchen Konstellation wie zum Beispiel Colab, wo ja relativ viele Leute aus dem Bloggerbereich, aus dem netzpolitischen Bereich auch kommen, dass die selber genau auch so eine Entscheidung treffen wie Sie. Ist das in irgendeiner Weise sichergestellt?
Ich würde sagen, dass die Diskussion, die wir zurzeit haben, über, also wo das so skandalträchtig wirkt, dieses finanziell Unterstützen eine Szene, die bisher relativ arm und sehr unabhängig war. Ich glaube, dass diese Debatte, die wir jetzt haben, genau dazu dient, um diese moralischen Fragen zu klären und sowas wie einen allgemeinen Standard zu entwickeln. Es ist wie so eine Art Reifekrise. Die Netzpolitik wird wichtiger. Das Geld wacht auf und ist willens, diese und jene Positionen zu finanzieren. Und jetzt stellt sich die Frage, was sind die angemessenen Kriterien, also entlang derer man sagen kann, ja, ich nehme dieses Geld an oder ich verwehre mich dagegen.
Felix Kamella von Lobby Control, ist das für Sie überzeugend? Also dieses moralische Dilemma ist, glaube ich, dargelegt, dass es Abhängigkeiten gibt und auch die Akteure sich fragen, wie wahre ich meine Unabhängigkeit? Frau Hofmann sagt, ja, ich habe so eine Art Vorwärtsverteidigung. Ist das für Sie eine überzeugende Strategie, um mit diesem Problem fertig zu werden?
Also ich denke, man muss sich fragen, warum macht Google sowas? Natürlich üben die keinen Einfluss auf die Inhalte aus. So dumm wäre Google nicht, da würden sich die beteiligten Forscher auch nicht drauf einlassen. Die Verknüpfung zum Lobbyismus ist an einem anderen Punkt. Google demonstriert damit gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Politik. Und gerade nach so Aufregerthemen wie Google Street View ist man jetzt natürlich bemüht, das in Zukunft zu vermeiden. Das heißt, hier der Politik eben diese Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren. Und gleichzeitig profitiert man natürlich auch von der inhaltlichen Arbeit insofern, als dass man davon profitiert, dass man dann mehr darüber weiß, wie ticken die Deutschen in Bezug auf Internet eigentlich, und dass jetzt bei so Themen wie Find My Face, heißt das, glaube ich, was jetzt vor kurzem eingeführt wurde, dass man dann natürlich viel vorsichtiger vorgeht. So Technik hätte man sicherlich auch schon vor 1-2 Jahren einführen können, aber da war vielleicht einfach die Zeit noch nicht reif. Und deswegen profitiert Google schon auch von dieser Forschungsarbeit.
Aber das, was Volker zum Beispiel gerade angesprochen hat, diese Frage nach dieser Institutionalisierung, nach so, dass man diese Lösung dieses Dilemmas nicht jedem Einzelnen überlässt, sondern das irgendwie nach außen hin transparent macht, vielleicht durch Regeln institutionalisiert. Haben Sie da Vorschläge, wie sowas gehen kann? Also Lobbyregister, Transparenz, wie soll sowas aussehen?
Naja, das Thema Lobbyregulierung ist, wie in anderen Politikfeldern auch, betrifft das ganz genauso auch den Bereich Netzpolitik. Ich würde aber sagen, dass es hier keiner besonderen Regulierung bedarf, sondern Lobbyregulierung muss eigentlich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ansetzen und sich mehr mit Methoden aus beschäftigen. Das Besondere im Bereich Netzpolitik sind vielleicht so einzelne Methoden, wie beispielsweise das AstroTurfing, dass hier Initiative von unten vorgetäuscht wird, die allerdings von oben gesteuert und finanziert wird.
AstroTurf heißt Kunstrasen und meint so, ist so dieser amerikanische Begriff für unter falscher Flagge segeln. Man tut so immer, als sei man eine zivilgesellschaftliche Gruppe. De facto ist das aber von der Industrie finanziert und tut nur so, als ob.
Ja, und da muss man dann sicherlich schauen, ob man hier nicht auch technische Möglichkeiten findet, diese Techniken, diese Machenschaften irgendwie transparent zu machen.
Eigentlich würde es doch schon weiterhelfen, wenn bei jeder Initiative bekannt ist, wer sie finanziert.
Na, das ist ja bei CoLab der Fall und das ist bei D64 der Fall. Und da ist ja auch bekannt, wer eigentlich ganz genau dabei ist. Also würde das jetzt schon ausreichen oder müsste man nicht vielleicht auch wissen, in welcher Höhe diese Finanzierung genau stattfindet? Und ja, ist das alleine wirklich ausschlaggebend? Denn wir haben ja schon gehört, diese neuere Art, wie das bei CoLab gemacht wird, zielt eher ab auf, sagen wir mal, eine soziale Art von Anbindung.
Aber dagegen ist doch erstmal gar nichts zu sagen, dass ein Unternehmen, das relativ viel Geld in Deutschland verdient, auch eine gewisse gesellschaftspolitische Verantwortung zeigt und, wenn auch einen minimalen Betrag, wieder zurückgibt, indem es eben eine Szene, die doch überwiegend auf Freiwilligenarbeit beruht, unterstützt.
Aber der Vorwurf ist ja speziell bei diesem CoLab, dass so eine freundschaftlich kumpelige Atmosphäre unter den Beteiligten hergestellt wird, wo dann die Beißhemmung nachlässt. Ja? Also dieses CoLab, so eine lose Arbeitsgruppe von vielen, die sich im netzpolitischen Bereich engagieren und dann duzt man sich und dann kennt man sich und dann gibt es ein bisschen Aufwandsentschädigung, dann gibt es ein bisschen Geld für eine Studie und man lernt sich kennen und einfach dadurch, dass da auch zum Beispiel Journalisten angesprochen und eingebunden werden, die über diese Themen berichten, dass dann einfach die Beißhemmung nachlässt. Und muss man da nicht einfach verlangen, dass da bestimmte Linien, Grenzen gezogen werden, wo man sagt, okay, meinetwegen Journalisten machen da nicht mit.
Also ich muss sagen, persönlich habe ich ja mitgewirkt an einem CoLab zum Urheberrecht. Da ging es ziemlich heiß her, da ist extrem gestritten worden. Ich muss auch sagen, dass Google von Beginn an Wert darauf gelegt hat, dass das vertretene Spektrum an politischen Positionen divers ist. Also Google hat selbst profitiert ja nicht von einer Verschärfung des Urheberrechts. Also insofern bildet da eher eine Allianz mit den Urheberrechtskritikern. Aber trotzdem ist es so gewesen, dass da auch absolute Befürworter mit in dem CoLab mitgearbeitet haben. Und worüber dort unter anderem gestritten wurde, war ja nicht nur, welche Reformhorizonte spannt man da auf, sondern auch, wer schreibt den Text. Und darüber zum Beispiel ist keine Einigkeit erzielt worden. Da gab es eine Minderheitenmeinung und das ist alles ziemlich offen ausgefochten worden. Von daher, die Kritik würde ich jetzt hier nicht gelten lassen, dass da eine Beißhemmung geherrscht hätte.
Okay, Felix Kremeller von Lobby Control.
Also entscheidend ist ja nochmal die Frage, was hat das konkret mit Lobbyismus zu tun? Und wenn es darum geht, gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren, um mit dem Ziel, mögliche Regulierungen von Seiten der Politik zu vermeiden, muss ich natürlich auch alle Kritiker mit dazu nehmen. Ansonsten ist es eine reine PR- oder Werbeveranstaltung. Das heißt, das Einbinden von Kritikern ist natürlich Teil der Strategie. Nochmal ein zweiter Aspekt, man muss dieses Engagement jetzt mit diesem vielleicht Kuschelkurs auch in einem größeren Kontext sehen. Das ist natürlich nur ein Teil der Lobbyarbeit von Google, von Facebook. Die geben mittlerweile Unmengen von Geld aus für ihre Arbeit, schaffen es dadurch auch enge Beziehungen zur Politik herzustellen. Beispielsweise Erika Mann, ehemalige SPD-Abgeordnete, die jetzt für Google arbeitet, für Facebook arbeitet. Pat Cox, der während als Sonderbeauftragter der Verbraucherschutzkommissarin für Microsoft gearbeitet hat. Und das ist natürlich eine Nähe zwischen Industrie und Politik, die ein großes Machtungleichgewicht zugunsten dieser Konzerne darstellt, die nämlich die zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht haben.
Frau Hofmann, legen Sie offen, wie viel Sie vom Google-Institut bekommen? Wie viel Geld?
Wir sind gerade im Aushandlungsprozess, also was unser Budget für nächstes Jahr anbelangt. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Aber das ist eine gute Frage. Ich werde die mal ansprechen mit meinen und darüber mit meinen Co-Direktoren sprechen, wie wir das handhaben.
Vielleicht kommen wir zum Schluss, binden das mal zusammen. Das heißt, unterm Strich sind die Akteure auf diesem netzpolitischen Feld mächtiger als auf anderen politischen Feldern, weil die Parteien eine geringere Rolle spielen. Aber die Regeln, die angewendet werden müssen, um einen gesellschaftlich demokratisch akzeptablen Lobbyismus zu betreiben, sind nicht groß anders, als sie auf anderen Politikfeldern auch gelten.
Ja, also was die Lobbyregulierung von Seiten der Politik betrifft, würde ich dem zustimmen. Von Seiten der Zivilgesellschaft wäre es sicherlich darüber hinaus auch notwendig zu schauen, also was steckt eigentlich hinter den Akteuren? Was verfolgen die eigentlich für Interessen? Wie sind die noch mit anderen vernetzt, um so über diese dann irgendwann hoffentlich in einem verpflichtenden Lobbyregister vorhandenen Informationen die noch zu verknüpfen und darüber ja einfach zu erkennen, wie die Politik beeinflusst wird, um selber auch daran, sich selber dann auch effizient einmischen zu können.
Ich glaube schon, dass was da auch künftig eine große Rolle spielen wird, ist die Wachheit der Internetgemeinde. Das Kommunikationsnetz, die wechselseitige Beobachtung, die ist ja schon ziemlich dicht und man kann heute faktisch keine Äußerung mehr machen, ohne dass die registriert und auch kommentiert wird. Und diese Art der wechselseitigen Kontrolle bei gleichzeitiger Verhandlung der moralischen Standards, die hier zum Einsatz kommen sollen, die, glaube ich, ist schon relativ gesund.
Das war unser etwas längeres Streitgespräch zum Thema netzpolitischer Lobbyismus im Deutschlandradio Kultur in der Sendung Breitband nachzuhören unter breitband.deradio.de. Zu Gast waren Felix Kameller von Lobby Control und Jeanette Hofmann vom Institut für Internet und Gesellschaft, das von Google gegründet und finanziert wurde.